In der heutigen Ausgabe Flutlicht an ist mein Gast Sven Schimmel. Er hat mit Anfang 20 den Entschluss getroffen, seine Karriere als Fußballprofi zu beenden, weil sie ihn nicht glücklich gemacht hat. Heute arbeitet er als Mentalcoach mit SportlerInnen. Für sie möchte er der Mensch sein, der ihm früher gefehlt hat. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 86 von Flutlicht an. Mein Name ist immer noch Mara Pfeiffer und ich bin die Person hinter diesem Podcast. Und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern habe einen sehr coolen Gast, auf den ich mich total freue, nämlich Sven Schimmel. Hallo lieber Sven.
Hi, grüß dich.
Sven, du bist Mentalcoach im Sport. Man kann, glaube ich, schon sagen, mit einem großen Schwerpunkt Fußball. Und darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht erstmal so ein bisschen in die Chronologie gegangen. Ich habe gelesen, du warst tatsächlich schon ab 2001, also mit 12, 13 in der Jugend des VfB Stuttgart, bist dann mit den A-Junioren süddeutscher Meister geworden. Das war damals der höchste Titel. Und 2008, 2009 bist du das erste Mal in der zweiten Mannschaft aufgelaufen. Hast am 25. Oktober 2008 dein Profidebüt gegeben und auch in Testspielen für die erste Mannschaft gespielt. Kannst du so ein bisschen was über diese Zeit vielleicht sagen? Also wer dich schon länger verfolgt, und ich weiß, das tun im Fußball natürlich einige, kennt die Geschichte natürlich so ein bisschen, aber für die HörerInnen, die noch gar nicht irgendwie wissen, wie so dieser Switch passiert ist von, hey, ich habe da mal angefangen im Fußball und jetzt bin ich zwar auch noch im Fußball, aber in einer total anderen Rolle. Nimm uns doch mal mit in die Vergangenheit.
Okay, du hast jetzt schon so ein paar Daten gesagt, die ich selbst nicht mal auf dem Schirm hatte, also mit Profidebüt und so weiter. Also du hast es ja schon gesagt, also ich bin mit 13 Jahren zum VfB Stuttgart gegangen, habe davor hier in der Reutlinger Gegend, wo ich aufgewachsen bin, in so einem kleinen Dorfverein gespielt. Und klar, mein Traum war es irgendwie schon immer, Fußballprofi zu werden damals. Und so der Wechsel zum VfB oder das Angebot auch damals vom VfB kam erstmal überraschend, weil ich, ja, heute ist es glaube ich ein bisschen anders, aber damals ja schon der Traum Fußballprofi noch so krass weit weg war. Also mir wurde auch früher immer gesagt, als ich das dann auch so kommuniziert habe, auch meinen Eltern kommuniziert habe, dass ich das machen möchte, dass es halt nur die wenigsten schaffen und dass halt viel dazugehört, dass man Glück braucht und so weiter. Das ist natürlich heute immer noch so, aber ich glaube, durch die Präsenz, auch mit Social Media und so weiter, ist es glaube ich für viele auch ein bisschen näher, als es für mich damals war, weil man einfach doch stärker damit konfrontiert wird. Und als dann das Angebot kam, war es für mich natürlich ein Riesending, so mit 12 und dann kommt der größte Verein aus dem Umfeld und interessiert sich für dich, will dich irgendwie haben. Das war natürlich schon eine sehr große Anerkennung, die man dann auch bekommen hat. Und ja, das war dann eigentlich ein Riesenschritt. Und eigentlich war es eher so, dass man gesagt hat, ja, man probiert es halt mal aus, so ein Jahr, wie ich mich da zurechtfinde, wie das so für mich ist. Auch mit dem, ja, schon auch mit dem, dass ich dann vielleicht auch nicht mehr der Beste bin, so auf einmal, wie ich damit zurechtkomme. Ja, und aus dem ein Jahr ausprobieren sind dann 10 Jahre VfB geworden. Also ich bin dann dort so in den ganzen Jugendmannschaften durchgegangen, habe ich da irgendwie dann noch immer durchgesetzt, weil ich jetzt nicht unbedingt so das größte Talent war. Also am Anfang vielleicht schon, die ersten 2 Jahre, wo ich, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Rolle in meinen Mannschaften gespielt habe, in denen ich da gespielt habe. Aber dann ja auch mit Verletzungen so ein bisschen, mit Trainerwechseln, dann einfach nicht mehr so das Riesentalent war und mich dann immer wieder durchsetzen musste, dann auch mal weniger gespielt habe, wie gesagt, auch einige Verletzungen hatte zu der Zeit und ja, stand dann auch in der U16 mal kurz vor einem Wechsel zu einem anderen Verein, aber bin dann doch da geblieben. Also es war eine Jugend mit sehr vielen Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt da einfach so durchmarschiert bin. Und in der U19 war es dann so, wir haben im Vorgespräch ja mal kurz über Hans-Martin Kleitsch gesprochen, genau, der mich damals in der U19 hatte, der mich aber schon auch, ich weiß noch genau, der hatte mich damals in der U13, hatte er mal eine Woche bei uns das Training übernommen, weil unser Trainer, ich weiß gar nicht mehr, was mit unserem Trainer war, ich glaube auf Fortbildung oder was auch immer, Und er mich da schon so ein bisschen an die Hand genommen hat und mich dann in der ganzen Jugendzeit immer wieder beobachtet hat, immer mal wieder mit mir gesprochen hat und mich dann auch in der U17, in den letzten Monaten U17 dann auch mit zur U19 hochgezogen hatte. Und der hat mich vom Stürmer zum Rechtsverteidiger noch gemacht im letzten Jahr U19. Und ich glaube, das war der Gamechanger auch für mich, weil ich wahrscheinlich den Vertrag, den ich dann in der U19 unterschrieben habe, ohne diesen Positionswechsel nicht bekommen hätte. Also weil wir einfach auf der offensiven Position so gut besetzt waren, dass ich wahrscheinlich relativ wenig Spielzeit bekommen hätte. Und ja, habe mich dann so gut auf der Position zurechtgefunden, dass ich dann Profi wurde. Erstmal in der dritten Liga, die ersten Monate, das erste Jahr, dann im zweiten Jahr war ich dann in der ersten Länderspielpause schon bei den Profis dabei, also bei der Bundesligamannschaft dabei, und konnte da so ein bisschen Erfahrung sammeln und bin dann nach 10 Jahren VfB zum SVW in Wiesbaden gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, so der ganz große Sprung nach oben, den schaffe ich irgendwie nicht. Ich komme irgendwie nicht so ran, so oben zu bleiben. Und habe dann über Wiesbaden da eine große Chance gesehen, so den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Bei einer ersten Mannschaft, bei einer Mannschaft, die immer so um den Aufstieg mitgespielt hat in die zweite Liga. Und habe mich da dann auch gut festgespielt.
Aber halt, jetzt musste ich einmal unterbrechen, bevor du mich jetzt schon direkt quasi bis in die Zukunft mitnimmst. Bevor wir gleich noch auf den Part in Wiesbaden schauen, würde ich nämlich gerne einmal nochmal bei Stuttgart und bei der Zeit als Jugendspieler bleiben. Ja. Vielleicht noch ganz kurz für die HörerInnen, die sich jetzt wundern, Hans-Martin Kleitsch, ich habe tatsächlich mit dem zu tun gehabt, rund um die Biografie von Wolfgang Frank, die ich ja geschrieben habe. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du warst ja wirklich sehr jung. Jetzt hast du heute natürlich ein unheimliches Wissen dir darüber erworben, wie bestimmte Dinge dann eben auch ablaufen. Aber was mich mal tatsächlich noch interessieren würde, kannst du das so ein bisschen abtrennen? Hast du eine Erinnerung daran, wirklich einfach übers Gefühl, wie es dir damals ging? Also was hat dir Freude gemacht? Was hat aber vielleicht auch in dieser Zeit schon dich irgendwie vor Probleme gestellt? Hast du daran eine Erinnerung oder ist das jetzt schon sehr gefärbt einfach durch den Rückblick?
Nee, also ich habe da schon eine Erinnerung dran. Also ich habe das auch alles extrem gut aufgearbeitet nach der Karriere und kann das schon genau sagen, wie ich mich gefühlt habe. Also als ich zum VfB gegangen bin, ich weiß noch, wie ich im ersten Probetraining in der Kabine saß und ich da reinkam und natürlich also nicht extrem Angst, aber ich hatte schon Angst davor. Also es ist dann immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist dann so, wenn du die Nachricht bekommst, du wirst eingeladen zu einem Probetraining, ist es erstmal so, boah, krass, cool, ja, ich darf da hin und so. Wenn dann aber der Tag kommt und man dann wirklich hinfährt, ich hatte wirklich fast die Hosen voll. So, dann die ganzen, ist ja wie eine Prüfung eigentlich. Ja. Also du fährst da hin, dann sitzen da, keine Ahnung, 10, 15 Spieler, die alle fürs Probetraining da sind und dann noch 5 von der aktuellen Mannschaft. Und du musst dich dann da irgendwie durchsetzen oder hast das Gefühl, dich durchsetzen zu müssen. So, und dann kam ich da an. Ich weiß noch, die Kabine war komplett voll. Und ich musste mich in der Dusche umziehen. Das war schon mal ein richtig guter Start. Und ich habe mich dann wirklich nicht getraut, in die Kabine zu gehen. Ich habe mich in der Dusche umgezogen und ich habe dann gewartet, bis der Trainer reinkam und es losging, weil ich einfach, ja, ich war extrem schüchtern und eigentlich gar nicht so, ja, wie gesagt, ich war da alleine und kannte niemanden und für mich war es extrem schwierig und hatte aber dann eigentlich im Training so auf meine Leistung gar nicht so die großen Auswirkungen, sondern habe da einfach versucht, mein Ding zu machen. Als ich dann aber zum VfB gewechselt bin, weiß ich schon, dass ich mich erstmal eher schlechter gesehen habe und es hat lange gedauert, bis ich wirklich das Bewusstsein entwickelt habe, dass ich sagen konnte, okay, ich bin zu Recht Teil des Kaders hier. Obwohl ich direkt im ersten Spiel die 9 hatte, direkt von Anfang an gespielt habe, direkt auch meine Tore gemacht habe, aber irgendwie hat es lange gedauert, bis ich mich damit identifizieren konnte, dass ich jetzt wirklich Teil des VfB Stuttgart bin und das Trikot trage und das Wappen auf der Brust habe. Und ich glaube so richtig, ja, also auch so so richtig angefangen damit zu identifizieren, war dann, als ja, ich auch viel Zuspruch von meinem Trainer bekommen habe und er auch wusste, wie er mit mir umzugehen hat oder einfach mit mir umgehen muss, weil ich schon ein sehr sensibler Spieler war, der sich alles zu Herzen genommen hat, der sich viele Gedanken gemacht hat. Ja, und sich eher damals schon eher schlechter gemacht hat, als er ist. Mhm. Und als ich dann in die, ich weiß noch, als ich dann in die C1 kam, da war Thomas Tuchel damals unser Trainer, hatte ich viel mit Wachstumsstörungen, mit Verletzungen zu kämpfen. Und das war so der erste Moment, wo ich dann nicht mehr den Trainer hatte, der mich geholt hat. Und der dann einfach auch anders mit mir umgegangen ist. Also der dann einfach nicht mehr so viel Wert darauf gelegt hat, wie es mir geht, sondern einfach so sein Ding durchgezogen hat und entweder ich ziehe mit oder nicht. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich eigentlich so schon gedacht habe, boah, will ich das eigentlich noch so? Ist das noch so meine Welt, in der ich mich bewegen möchte und mich da einfach so auch so ein bisschen durchgequält habe? Aber so das Aufgeben war für mich dann irgendwie keine Option, sondern es war dann immer so, ja, hoffentlich werde ich nicht rausgeschmissen, hoffentlich geht's weiter für mich, hoffentlich komme ich in die nächste U-Mannschaft und so weiter. Also so hat sich das dann schon entwickelt, relativ früh.
Hast du denn damals für dich das Gefühl gehabt, es gibt im Verein oder in deinem persönlichen Umfeld Leute, mit denen du über diese Themen sprechen kannst?
Nee.
Gar nicht?
Gar nicht. Nee. Also erstmal, ich war damals 14. Also, und heute, wenn du heute einen 14-Jährigen hast oder wenn ich jetzt einen 14-Jährigen im Coaching habe, dann haben entweder die Eltern wurden mit dem Thema schon mal konfrontiert, also mit dem mentalen Thema, dass man daran arbeiten kann, oder das Kind selber. Mhm. Bei uns damals, es gab noch kein Social Media, es ist im Verein gab es außer Athletik nichts anderes als das normale Mannschaftstraining. Das heißt, ich habe das ja, ich habe das ja damals nicht mal hinterfragt. Also ich habe ja nicht hinterfragt, warum geht's mir jetzt so, warum habe ich die Gedanken so, sondern es war einfach, waren einfach meine Gedanken, es war mein Gefühl und ich habe das auch meinen Eltern nicht gesagt. Natürlich haben die das gemerkt, aber ich habe mich auch nicht getraut, das zu sagen, so, weil ich einfach auch selber gedacht habe, okay, ich bin jetzt hier, ist mein großer Traum irgendwie. Mm. Es geht ja jetzt nicht, dass ich sage, so, ich gehe jetzt von selber da weg.
Ich wollte gerade sagen, es kollidiert wahrscheinlich auch so mit dem Bild, was man von der Situation hat, ne? Dass man jetzt eigentlich, jetzt wo man es erreicht hat, irgendwie so total happy und begeistert sein müsste. Und dann fühlt sich's wahrscheinlich fast auch ein bisschen an, als würde man die anderen irgendwie so enttäuschen, wenn man jetzt sagt, ja, so geil finde ich es aber eigentlich gar nicht.
Ja, ja, voll, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das war mir so ganz klar damals. Mhm. Ja, also ich glaube unbewusst auf jeden Fall, dass es für mich keine Option gab, da selber rauszugehen. Mhm. Ja, oder selber wegzugehen. Auch die Entscheidung, als ich damals kurz vor dem Wechsel stand, war eher, ja, dass es, weißt du, dass wirklich dann die Spielzeit gefehlt hat und es wirklich dann ein Argument gab, okay, ich krieg keine Spielzeit, aber so, wenn du die Spielzeit hast und wenn du irgendwie da gefestigt bist im Team, wenn man es von außen betrachtet, dann zu sagen, okay, ich gehe da weg, das war damals für mich keine Option.
Und dann schließen wir den Kreis mal dahin, wo wir vorhin schon kurz gestoppt haben. Also du bist dann zur Saison 2011/2012, ne, zum SVW in Wiesbaden in die dritte Liga gewechselt. Wie war das denn? Also das hat ja dann zum einen, könnte ich mir vorstellen, dadurch was verändert, dass du eben aus deinem Jugendverein raus warst. Und zum anderen hast du dann ja aber auch geografisch eine totale Veränderung gehabt. Ich meine, Wiesbaden ist eine ganz schöne Stadt, ich wohne da, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen was anderes als die Ecke, in der du vorher warst.
Ja, vor allem habe ich bis dahin zu Hause gewohnt. Ja. Also ich habe auch, als ich in Stuttgart gespielt habe, auch in der dritten Liga gespielt habe, die 3 Jahre bin ich zu Hause geblieben und habe dort weiterhin gewohnt. Das heißt, es war auch ein Lösen auch von meinen Eltern und von meiner Familie so ein bisschen. Aber so wie du auch gerade schon gesagt hast, also Wiesbaden, also ich weiß noch, als wir das erste Mal hingefahren sind, war natürlich schon eine sehr, sehr schöne Stadt. Also wir hatten dann auch eine schöne Wohnung und ich wusste, meine damalige Freundin wird mitkommen. Also ich war nicht ganz alleine, sondern hatte da auch jemand, der dabei war. Und was natürlich dazu kam, ich habe ja eigentlich, wenn du es so willst, bis dahin eigentlich in der Jugendmannschaft gespielt. Also wenn du beim VfB 2 in der dritten Liga spielst, ist es ja immer noch eigentlich eine Jugendmannschaft, weil du ja kaum mit älteren Spielern zusammenspielst, sondern eigentlich hauptsächlich mit denen du auch in der Jugend zusammengespielt hast. Und es ja alles so Spieler sind, wie die in deinem Alter sind. Und es alle haben irgendwie auch dasselbe Ziel, ja irgendwie über die zweite Mannschaft den nächsten Schritt zu machen. Weil es ist ja für keinen Spieler, der bei uns da war, das Ziel, langfristig da zu spielen. Also es konnte ja für keinen das Ziel sein, sondern es ging ja immer darum, irgendwie dann in die erste Mannschaft zu gehen, vielleicht dann in die zweite Liga oder eben den Sprung dann ganz hoch in die Bundesliga bei dem Verein zu schaffen. Deswegen war für mich ja dann auch der Sprung, gerade Wiesbaden zu einer Mannschaft, die natürlich extrem hohe Ambitionen hat, wo man schon wusste, okay, als ich damals hinkam, sind sie in der Vorsaison auch Vierter geworden. Also es hätte sogar sein können, dass ich quasi direkt in die zweite Liga wechsel, hätten die es geschafft. Also die waren quasi, als ich unterschrieben habe, noch mitten im Aufstiegsrennen. Und klar, ich habe dann auch mitbekommen, wie viele Spieler geholt wurden aus der ersten Liga, zweiten Liga, also gestandene Profis. Was für mich dann natürlich schon als immer noch sehr sensibler Spieler, der sich selber enorm viel Druck gemacht hat, erstmal eine herausfordernde Situation war. Und erstmal wieder so ein Finden in der Kabine. Ja, jeder, der die Kabine kennt, der jetzt hier zuhört, der weiß, wie das ist, in so eine Kabine zu kommen. Ja, ist was, wo man sich erstmal zurechtfinden muss, vor allem, wenn man eher introvertiert ist.
Du hast ja einiges von deiner, ich sag mal, Biografie im Fußball auch auf der Homepage aufgearbeitet. Und einer der Sätze, der da als Zitat auch steht, ist, Fußball war von einer Leidenschaft zu einem Job geworden, inklusive der permanenten Angst, Fehler zu machen. Also mit dem Rückblick auf die Zeit in Wiesbaden. Jetzt war es ja aber so, auch darüber schreibst du, dass du in Wiesbaden dann tatsächlich auch einen Sportpsychologen zur Seite gestellt bekommen hast. Kannst du im Rückblick sagen, warum das in der Situation nicht funktioniert hat für dich oder warum dir das nicht geholfen hat?
Mehrere Aspekte. Einerseits, ich habe ja den Sportpsychologen an die Seite gestellt bekommen, nicht weil ich das wollte, sondern weil der Verein das wollte, dass ich meinen Vertrag verlängere. Ich hatte quasi dem Verein damals in der Winterpause oder im Winter, ich glaube es war kurz vor der Winterpause, als dann das Angebot kam oder die ersten Gespräche so gesucht wurden, habe ich schon dem Verein signalisiert, okay, für mich geht es nicht weiter, weil es mir einfach nicht gut ging. Also ich habe das einfach selber wahrgenommen, ich habe das auch mit niemandem geteilt, auch nicht mit meinem Berater gesprochen, nicht mit meinen Eltern gesprochen, sondern dem Verein das einfach so signalisiert. Und weil ich wusste, wenn ich mit jemandem darüber spreche, ich war sehr anfällig dafür, mich von Leuten umstimmen zu lassen, auch wenn es nicht meine eigene Meinung war. Und das wollte ich vermeiden. Sondern ich wollte zu dem Zeitpunkt einfach eine Entscheidung treffen, die ich für mich treffen kann, ohne dass mir jemand irgendwie reinredet. Und deswegen habe ich auch dem Verein damals das so signalisiert, dass es für mich nicht weitergeht. Dann gab es einfach ein paar Gespräche mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor damals. Und dann haben sie mich gefragt, ob wir das versuchen sollen, das letzte halbe Jahr, ob wir einen Sportpsychologen dir zur Seite stellen sollen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können das machen. Und dann war es so, man muss sich ja vorstellen, meine größte Angst lag ja quasi auf dem Platz. Also dann da zu stehen, einzulaufen ins Stadion, Angst zu haben, Fehler zu machen und so weiter. Und die Sitzungen, die wir hatten, waren in unserem VIP-Raum im Stadion mit Blick aufs Spielfeld.
Toll.
So. Das heißt also da schon die Örtlichkeit und ich muss dazu sagen, ich habe das ja damals nicht hinterfragt wieder, sondern ich saß da, bin da hingegangen, hab das quasi abgearbeitet, so musst du das sehen und hab das auch so ein bisschen, ja einfach, ich habe gesagt, okay, wenn der Verein das möchte, dann versuchen wir das und ich hatte einfach da zu dem Zeitpunkt auch schon die Entscheidung eben getroffen, dass es einfach nicht weitergeht, das heißt, ich glaube, ich war auch einfach nicht mehr offen dafür so richtig, also so empfänglich, dass ich gesagt habe, ja, ich will das unbedingt, dass das funktioniert, sondern das ist ja eine Entscheidung, also seine Profikarriere zu beenden, obwohl die Karriere eigentlich aufstrebend ist, ist ja jetzt keine Entscheidung, die man einfach so über Nacht trifft und sagt, ja, spricht alles dafür, die Karriere zu beenden. Nee, das war es ja nicht, sondern es war eine Entscheidung, wenn du jedes Spiel machst eigentlich und Angebote dann aus anderen Ligen noch hast, Ja, wie gesagt, ich war einfach dann nicht mehr offen dafür, weil ich die Entscheidung einfach nicht mehr rückgängig machen wollte. So, und dann hatte ich auch das Gefühl bei der Person, die dann mit mir gearbeitet hat, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, die versteht mich nicht. So, mhm. Die versteht nicht, wie das ist, so auf dem Feld zu stehen. Also ich hatte einfach das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Ja, und das hat dann auch, also wie gesagt, das war, glaube ich, einfach eine Kombination aus mehreren Faktoren, die da dann zusammenkamen. Ja.
Ich glaube, der Punkt, den du ansprichst mit dem, dass es im Prinzip ja, es ging ja blöd gesagt, auch wenn der Verein das vielleicht positiv gemeint hat, so wie sich das anhört, nicht um dich. Es ging ja darum, eher deine Funktionalität für den Verein wiederherzustellen, als sich anzugucken, was willst du eigentlich und was ist für dich irgendwie der beste Schritt. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich auch also nochmal doppelt schwierig, sich drauf einzulassen, weil
ja.
Also da ist ja so ein innerer Widerstand eigentlich total nachvollziehbar.
Ja, und was ich ja immer wieder sagen muss, es war halt im Jahr 2013.
Ja.
Und heute ist es ja schon ein bisschen anders. Wenn heute jetzt jemand zu mir kommt ins Coaching, selbst wenn der Spieler über jemand anderen kommt, wo der Berater sagt oder wo der Verein sagt, er soll das machen, wurde der Spieler immerhin schon mal mit dem Thema konfrontiert. Also egal wo, egal ob das in den sozialen Netzwerken ist, ob das im Verein mal war, über einen Workshop oder über den Sportpsychologen, der im NLZ ist. Damals gab es das noch nicht. Also ich wurde bis dahin noch nie mit dieser Thematik konfrontiert. Ja, und dann kam da auf einmal so ein Sportpsychologe, der mit mir arbeiten soll. Ich wusste ja bis dahin gar nicht, was macht der denn jetzt mit mir da?
Das ist sowieso so wild, finde ich. Also es ist ja gut, dass sie in den NLZs mittlerweile eben sind und auch interessanterweise im Bereich Frauen, also sind sie eigentlich fast Standard, aber ja. Bei den männlichen Profis halt immer noch nicht. Und dann ist es aber oft so, wenn du dich mit den Profis unterhältst, dass sie sich eben so eine Art von Unterstützung dann außerhalb vom Verein suchen. Und das ist einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, finde ich, woher diese nach wie vor Sperre kommt, dass man das nicht auch über den Verein eben mit anbietet für die Spieler, weil es, also ja. Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, wie wichtig das ist, also doof gesagt, dem ist halt auch nicht mehr zu helfen, ja. Das ist
ja, voll. Also, wobei ich da auch sagen muss, also ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass es das Angebot gibt. Aber ich finde da, also ich tausche mich ja auch mit ganz vielen Leuten aus und mit Sportpsychologen, die dann im NLZ tatsächlich sind. Man muss schon sagen, der Rahmen, der da gegeben wird in vielen Vereinen, ist nicht der Rahmen, der gegeben werden sollte, ja, sondern da darf noch ganz, ganz viel passieren, dass die Sportpsychologen auch in den Nachwuchsleistungszentren auch die Möglichkeit haben, da nachhaltig zu arbeiten. Also, weil klar, der Bereich, den wir bedienen, das ist natürlich was eigentlich zum normalen Trainingsalltag dazugehören sollte. Und es sollte eben nicht so sein, dass halt ein Spieler mal kommt und dann mal in 2 Monaten wieder, sondern dass man da wirklich auch kontinuierlich dran arbeiten kann. Und wenn du natürlich als Sportpsychologe in einem NLZ halt 5 Mannschaften gleichzeitig hast, ist es ja nicht, also das ist ja gar nicht bedienbar. Nee. Und was auch dazu kommt, wie gesagt, ich bin voll dafür, dass es ein Angebot gibt im Verein, dass die Spieler, die sich da connected fühlen, auch zu der Person eben das auch nutzen können. Aber klar, in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ist natürlich schon ein bisschen anders, wie wenn du mit einem Athletiktrainer jetzt Training hast oder mit einem Individualtrainer, weil du natürlich auch eine Connection zu der Person brauchst. Also das, was ich auch gerade über meinen Sportpsychologen damals gesagt habe, das war ja ein Angebot vom Verein, aber die Person hat einfach nicht zu mir gepasst in dem Moment. Und deswegen ist gerade in dem Bereich eben auch so eine Connection wichtig. Deswegen finde ich das schon auch gut, wenn Spielerinnen auch die Möglichkeit haben, sich jemanden zu suchen, wo sie das Gefühl haben, okay, das ist jemand, mit dem kann ich wirklich arbeiten. Also das ist, der passt zu mir. Ja, ich habe auch schon Spieler tatsächlich weggeschickt oder weiterempfohlen, weil ich gesagt habe, irgendwie, das matcht nicht. So, das ist irgendwie, wir kommen da, glaube ich, nicht zusammen.
Das ist
gerade wichtig.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Es geht halt, finde ich, darum, dass man überhaupt mal die Berührungspunkte im Verein hat, ja, und sowas wie einen Erstimpuls. Ich fasse jetzt mal, wenn ich darf, die Entwicklung danach kurz zusammen und wenn irgendwas nicht stimmt, dann korrigiere mich gerne. Ja. Du hast dann, das ist jetzt deutlich geworden, eben die Entscheidung getroffen, tatsächlich aufzuhören mit dem Fußball. Bist dann gereist, hast ein Studium der Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart absolviert, hast deine Frau getroffen, bist zum ersten Mal Vater geworden, ihr seid nochmal gemeinsam gereist und hast dann einen neuen Job angefangen und aber festgestellt, und ich vermute mal, dass das eher überraschend kam, dass dir diese Themen da wieder begegnen. Hast du gedacht, die sind mit dem Fußball verknüpft und warst überrascht oder dann vielleicht gar nicht so sehr?
Doch, ich war schon überrascht. Also, weil ich hatte ja viel aufgearbeitet schon und während dem Studium, ja, weil es einfach ein anderes Umfeld war, ein anderes Setting war, eben gar keine Berührungspunkte mehr zu den Themen gehabt. Ja, und dann einfach gemerkt, okay, ich fall da irgendwie wieder in so ein Loch. Mhm. Und habe das dann ja schneller, weil ich ja wahrscheinlich dann auch draus gelernt habe aus der Zeit von damals, schneller die Reißleine gezogen und gesagt, okay, nee, also so will ich das nicht weitermachen. Deshalb, klar, ich war schon überrascht und habe aber dann relativ schnell darauf reagiert und bin auch froh, dass ich damals auch meine Frau hatte, die das schon auch aufgefangen hat und mir da auch den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, hey, wenn es dir damit nicht gut geht, dann beende das und wir finden schon einen Weg, wie es dann weitergeht. Vor allem, weil wir damals auch unser zweites Kind dann erwartet haben.
Mhm. Und diese Idee, dann zu sagen, ich möchte eigentlich die Person werden, die mir gefehlt hat, als ich Spieler war, kam die dann ganz neu oder hast du so gemerkt, oh, eigentlich begleitet die mich vielleicht sogar schon so ein bisschen, aber ich habe sie noch nicht so rausgelassen. Was war das für ein Prozess?
Also natürlich hat mich das immer begleitet irgendwo, weil ich meine, wenn du wegen den Themen deine Karriere beendest oder den Traum beendest, für den du dein ganzes Leben gearbeitet hast, dann begleitet dich das natürlich. Das lässt sich nicht los. Das ist immer irgendwie ein Teil von dir. Und also richtig angefangen hat es eigentlich, nachdem ich dann den Job gekündigt hatte. Ich habe immer gerne geschrieben. Also deswegen auch das Medienwirtschaftsstudium. Ich habe voll gerne auch neben dem Fußball geschrieben, habe in Wiesbaden damals, als ich wusste, ich beende meine Karriere, auch bei unserem Pressesprecher mitgearbeitet, ein halbes Jahr, und habe viel Musik gemacht, habe Lieder geschrieben und so weiter. Also Schreiben war irgendwie immer so meine zweite Leidenschaft. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, du, ich habe irgendwie Lust, mal ein Buch zu schreiben. Und habe dann angefangen, meine Karriere aufzuschreiben. Also von meinem ersten Spiel, an was ich mich noch erinnern konnte als kleiner Junge, bis zu meinem letzten Profispiel sein. Und damit fängt das Buch quasi auch an, mit meinem letzten Spiel als Profi. Mhm. Und über dieses Buch, ja, wie es halt so ist, bin ich dann wieder mit ehemaligen Mitspielern, mit Trainern in Kontakt gekommen. Da habe ich gedacht, okay, den könntest du mal wieder anrufen oder da mal wieder schreiben, weil ich ja 6 Jahre oder so raus war aus dem Profi. Klar, ich habe schon noch irgendwie Fußball gespielt, aber so aus dem Profigeschäft war ich raus und hatte auch keinen Kontakt mehr zu den meisten von damals. Und als ich dann mit denen in Kontakt gekommen bin, ja, hat es schon noch so ein bisschen angefangen, dass sie gesagt haben, hey, kannst du mal mit dem Spieler sprechen oder ich gebe dir mal die Nummer von dem, dann kannst du mit dem mal sprechen und so. Und da ging es dann aber nicht um ein Coaching, sondern ging es eher darum, dass sie halt von meiner Geschichte erfahren haben, die ja viele nicht kannten. Also die ehemaligen Trainer, die ich hatte, die haben sich mit mir nicht beschäftigt, sondern die haben das halt dann von mir gehört und haben dann gesagt, hey, vielleicht kann der Spieler irgendwie von deiner Erfahrung profitieren. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie ist da was. Irgendwie macht es was mit mir, wenn ich irgendwie jemandem, der in einer ähnlichen Situation ist, vielleicht was mitgeben kann, was ihm hilft. So, oder für den Spieler vielleicht für einen kurzen Moment die Person zu sein, die mir vielleicht gefehlt hätte oder gefehlt hat damals. Und der Schlüsselmoment kam dann eigentlich, weil so, dass ich als Mentalcoach arbeiten könnte, das hatte ich gar nicht in meinem Denkhorizont, das war gar nicht vorhanden, so dass das geht. Und dann habe ich mit einem ehemaligen Mitspieler, da saßen wir, es war so um Weihnachten rum, unsere Tochter wurde gerade geboren und die kam zu Besuch. das war der Thomas Gentner, also der Bruder von Christian Gentner. Und die haben natürlich uns besucht, weil unsere Tochter gerade frisch zur Welt kam. Und dann habe ich von dem Buch erzählt und dann hat er gesagt, ja, ein ehemaliger Mitspieler von ihm aus Koblenz hat auch ein Buch geschrieben. Wollt ihr euch mal connecten und euch mal austauschen, wie man das vermarktet? Und dann hat er wirklich am Tisch noch Julius Duchscherer angerufen, ehemaligen Mitspieler von ihm. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, Julius und ich. Und dann hat er mir erzählt, dass er das Buch für sein Coaching geschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, hey, da will ich ein bisschen mehr erfahren. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht für die Woche drauf. Und das war wirklich wie wenn wir Brüder wären, die sich bei der Geburt getrennt haben. So wie Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden. Und wir hatten eine ähnliche Story, ähnliche Geschichte, vom Typ ähnlich gewesen. Und dann hat er mir ein bisschen was dazu erzählt, hat mir von der Ausbildung erzählt, die er jetzt machen möchte oder schon gestartet hat. Und ja, was soll ich sagen, 2 Wochen später saß ich in der ersten Ausbildung
zum Sportmentalcoach. Lustig, wie sich Dinge dann manchmal fügen. Und ihr macht ja auch tatsächlich bis heute einen Podcast zusammen, ne? The Inner Player. Ja,
genau. Genau, also wir haben eine Mastermind zusammen gegründet, wir haben einen Podcast zusammen. Wir begleiten uns seitdem eigentlich ständig und sind da, unterstützen uns da gegenseitig. Wir haben schon Workshops zusammen gemacht, wir haben Methoden schon zusammen entwickelt. Also wir gehen so den Weg ein bisschen zusammen, auch wenn wir natürlich eigene Unternehmen haben und man von außen betrachtet vielleicht auch sagen könnte, eigentlich sind wir Konkurrenz zueinander, aber so sehen wir das eigentlich nicht.
Die Ausbildung hast du gemacht an der Kuhnhardt-Akademie, ne, zum Sportmentaltrainer. Und genau. Was ich ganz spannend finde, du hast gerade schon gesagt, du hast ja nicht aufgehört, Fußball zu spielen, sondern du hast aufgehört, Profi zu sein. Und du warst dann ja auch als Spieler und auch als Spielertrainer weiter aktiv, ne? Ja. War das was sich ergänzt hat? Also auch wenn es natürlich 2 total unterschiedliche Sachen sind, aber auf der einen Seite eben diese Ausbildung zu machen und auf der anderen Seite als in dieser Rolle als Spielertrainer eben aktiv zu sein, hat sich das irgendwie gegenseitig Impulse gegeben?
Nicht direkt, würde ich sagen. Also ich glaube, dass die Rolle als Trainer, also ich glaube, das Spieler müssen wir eher in Klammer setzen. So viele Spiele habe ich dann nicht mehr gemacht. Aber ich glaube, die Rolle als Trainer hat mir extrem geholfen heute für mein Coaching. Mhm. Tatsächlich, weil ich ja bis dahin nie die Trainerperspektive hatte. Und ich ganz viele Mechanismen, auch wenn ich nur in der Bezirksliga Trainer war, aber es ist trotzdem so, dass du ja auf dem Niveau, auf dem man dann Trainer ist, trotzdem Entscheidungen treffen musst und trotzdem Spieler hast, die extrem motiviert sind, eben auf ihrem Niveau, auf dem sie spielen können. Und mir hat diese Perspektive extrem geholfen, auch für die Spieler, mit denen ich im Coaching bin, eine andere Perspektive mal einzunehmen, weil ich glaube, eins der größten Themen, die bei mir im Coaching sind, ist die Spieler-Trainer-Beziehung. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, deswegen hat mir das extrem geholfen, jetzt nicht nur die Spielerperspektive zu haben und die zu verstehen, sondern auch mal die Trainerperspektive zu haben, um die eben besser zu verstehen und welche Mechanismen da greifen, auch was Entscheidungsfindung angeht und auch was Gespräche mit Spielern angeht, wenn du eine Entscheidung verargumentieren musst. Weil ich zum Beispiel nie verstanden habe, wenn du gut trainierst, gut spielst und dann zum Trainer gehst und fragst so, warum spiele ich nicht oder was muss ich machen, dass ich spiele? Und der Trainer dann zu mir sagt, eigentlich machst du es gut, ich kann dir keinen Vorwurf machen. Da habe ich früher immer gedacht, okay, was soll ich mit der Aussage jetzt anfangen? Und das kann gar nicht sein, dass ich es gut mache. So, aber das habe ich gelernt, weil ich dann auch Spielern gesagt habe, eigentlich kann ich dem Spieler keinen Vorwurf machen, nur es ist einfach eine Entscheidung bezüglich einer bestimmten Fähigkeit oder aufgrund meines Wertesystems oder was ich gegen den Gegner vielleicht mehr brauchen könnte, obwohl der Spieler, den ich aufstelle, vielleicht in der letzten Trainingswoche schlechter trainiert hat als der andere. Aber es ist dann manchmal einfach eine Entscheidung, die auch ein gewisses Bauchgefühl vorausgeht und da konnte ich das einfach besser verstehen und mich da, glaube ich, mehr hineinversetzen. Und das ist, glaube ich, eine Perspektive, die mir im Coaching schon auch hilft, um da den Spielern andere Perspektiven nochmal aufzuzeigen.
Ja, klar eigentlich, ne? So ein Perspektivwechsel, der bringt natürlich dann immer auch nochmal ganz neue Sichten auf ein Thema. Du hast als Mentalcoach dir sozusagen selbst das Credo gegeben oder das Credo ausgerufen für die SpielerInnen, mit denen du arbeitest, be your idol. Was verbindest du damit? Warum hast du dich für den Claim entschieden?
Also, als ich angefangen habe, war das ja noch ein Bereich, der, ich sag mal, nicht unberührt, aber wo noch extrem viel Potenzial war. Und ich glaube, meine Aufgabe ist jetzt nicht nur, die Spieler zu coachen, sondern auch den Bereich des Mentaltrainings, Mentalcoachings oder auch des Bereichs, den Bereich der Sportpsychologie. Es hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen, den einfach größer werden zu lassen und dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, sodass ja es einfach auch ein bisschen Normalität wird, ja, dass man mit Leuten wie mir zusammenarbeitet, dass sich kein Spieler mehr schämen muss oder dass sich kein Spieler mehr Gedanken machen muss, okay, wenn ich jetzt mit der Person ein Bild poste, dann kann das irgendwie gegen mich verwendet werden oder sowas. Und das Ding ist ja, wenn ich das sage als Mentalcoach und wenn ich jetzt Posts mache auf Instagram, LinkedIn und so weiter, das hat natürlich nicht so die Reichweite und Akzeptanz, wie wenn das jetzt ein Bundesligaspieler macht oder ein Zweitligaspieler macht, der sich dazu bekennt, hey, ich arbeite mit einem Mentalcoach und es ist für mich das Normalste der Welt, dass ich mit dem arbeite, weil der macht mich besser. Mhm. So, das hilft mir, das unterstützt mich, das bringt meine Leistung voran und meine Karriere auch. Das hat ja eine ganz andere Strahlkraft, wie wenn ich das mache. Und deswegen auch dieses Thema Be Your Idol in der Hinsicht, dass du quasi als Vorbild auch als Spieler vorangehst, um diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist so der eine Aspekt. Mhm. Und dann natürlich auch der andere Aspekt. Es geht natürlich bei dem ganzen Thema, was ja in den letzten Jahren sich schon ein bisschen verändert hat, aber ja trotzdem immer noch so ein bisschen so eine gewisse Schwere hat. Ja, also wenn man jetzt in dem Bereich arbeitet, mit jemandem auch gerade in der Psychologie, mit einem Psychologen arbeitet und so, es hat ja alles noch so eine gewisse Schwere. Ja, und es ist so, dass man Schwäche zeigt, wenn man das macht. So, es ist ja immer noch so in der Gesellschaft allgemein. Auch wenn wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind, aber es ist immer noch mit extrem großem Potenzial verknüpft. Und dieses Be Your Idol soll auch so ein Stück weit diesen Bereich zeigen, dass es nicht nur um Probleme geht. Also, dass es nicht nur Spieler sind, die jetzt Probleme haben, die zu mir kommen und mit mir arbeiten, sondern dass es auch darum geht zu sagen, hey, ich möchte ein besserer Spieler werden. Also ich möchte einfach das, was in mir steckt, also dieses Potenzial, was ich habe als Spieler, auf den Platz bringen. Und quasi in Anführungszeichen, was man dann so oft hört, die so die beste Version von mir werden, die ich sein kann. Und da habe ich auch Spieler im Coaching, die, und da würde ich auch zu animieren, auch wenn es gut läuft, dann mit jemandem zu arbeiten. Weil wenn es gut läuft, habe ich einfach auch voll gute Möglichkeiten, an dem Fundament zu arbeiten, an der Basis zu arbeiten. Weil klar, wenn ich aus einem Problemgedanken komme und schon in einem Tief bin, dann ist es normalerweise so, dass ich sehr akute Themen habe, die man erstmal quasi bearbeiten muss und auflösen muss und so weiter. Und man hat gar nicht die Möglichkeit, an so einem richtig guten Fundament zu arbeiten, sondern man ist eigentlich immer mit der aktuellen Situation beschäftigt. Ja, und da auch den Aspekt des Be Your Idols, also dieses aus dem Problemdenken wegzukommen hin zu diesem, ich kann dadurch auch besser werden und so das Potenzial, was in mir ist, auf die Straße bringen.
Mhm. Oder auf den Platz.
Ja, oder auf den Platz, genau.
Du schreibst auf deiner Webseite als Ansprache quasi an mögliche SpielerInnen, die mit dir arbeiten wollen. Als ich in deiner Situation war, hatte ich niemanden, der mir gezeigt hat, wie ich mit all dem umgehen sollte. Dem Druck, den Erwartungen und vor allem auch meinen eigenen Ansprüchen. Deshalb werde ich diese Person für dich sein. Einerseits finde ich tatsächlich, dass das sehr schön ist. Ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt ja diese Überlegung, wenn man als erwachsene Person quasi zu dem Menschen wird, den man als Kind irgendwie auch gebraucht hätte, dass das ein totaler persönlicher Erfolg ist und in eine ähnliche Richtung denkt. Dieser Ansatz ja auch. Und dann würde mich mal interessieren, wie ist denn von den SportlerInnen, mit denen du zusammenarbeitest, diesbezüglich das Feedback? Ist das was, wo die auch selber für sich feststellen, davon profitieren sie auf eine bestimmte Art und Weise, dass du eben aus einer Praxis heraus sprichst, eben diese Erlebnisse so auch gemacht zu haben?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wenn wir so die Feedback-Gespräche haben, ich glaube, mit einer der größten Aspekte, den sie als Vorteil sehen. Mhm. Weil ich glaube, also ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, ich kann mich sehr gut in Situationen hineinversetzen. Also wie sich ein Spieler fühlt in bestimmten Situationen, weil ich schon viele Situationen ja selbst irgendwie durchlebt habe. Dadurch, dass ich eben auch nicht jetzt das Riesentalent war und mich da trotzdem irgendwie immer durchkämpfen musste, viel mit Kritik, mit Angst zu tun hatte und so weiter, auch mit Spieler-Trainer-Beziehungen, wie da die Konstellationen manchmal sein können, auch wenn es manchmal im Fußball auch um politische Sachen geht, ja, es ist ja leider manchmal so, wo es dann nicht unbedingt nur um Leistung geht, sondern auch um, ja, wirtschaftliche Sachen, politische Sachen, also ich glaube, dass das schon einer der größten Aspekte ist, der den Spielern und Spielerinnen da hilft, auch Vertrauen aufzubauen.
Mhm. Und trotzdem ist es ja so, dass du das immer wieder betonst, die Menschen kommen natürlich aus ihrer Rolle als Sportlerin oder Sportler zu dir, aber es geht nicht nur um die Rolle als Sportlerin oder Sportler, in der du sie eben festigen möchtest, sondern es geht um die ganze Person. Wie drückt sich das in der Arbeit aus?
Naja, also es kommt immer drauf an, in welchem Stadium oder in welcher Phase sich der Spieler in seiner Karriere befindet. Also so richtig spürt man das, wenn du mit einem Jugendspieler oder mit einer Jugendspielerin arbeitest, weil da natürlich noch ganz, ganz andere Punkte dazukommen. Also ob das jetzt das Elternhaus ist, ob das die Beziehung zu den Eltern ist, ob das die Schule ist, die da noch mit dazukommt. Da hat man natürlich noch ganz andere Aspekte, die im Coaching immer wieder vorkommen. Und natürlich bei Spielern, die ja am Ende ihrer Karriere stehen, ja, so wo es so Richtung Ende geht, dann haben wir das ganz oft in Verletzungsphasen, wo dann auch viel hinterfragt wird und man sehr viel auch an der Person selber arbeitet, weil eben Fußball dann, ich mir über den Fußball nicht mehr diesen Wert holen kann, also diesen Selbstwert holen kann, was ja bei Fußballern sehr ausgeprägt ist, dass sie sich über den Fußball identifizieren, und ich versuche schon, die Spieler dahingehend auch zu coachen, dass sie davon ein bisschen wegkommen, weil sonst die Gefahr besteht, dass natürlich Kritik und Fehler und all die Sachen, die wir häufig mit Scheitern in Verbindung bringen, eben auf die eigene Persönlichkeit geht. Also dass ich es bin, die schlecht ist, ja, oder dass ich die Person bin, die gerade versagt. Aber es geht ja vielmehr um die Leistung, die erbracht wird, die vielleicht nicht gut war in einem Spiel. Oder wenn ich kritisiert werde, werde ja nicht ich als Person kritisiert, sondern es wird meine Leistung kritisiert. Das hat mit mir als Person eigentlich nichts zu tun. Nur dadurch, dass natürlich bei vielen, die mit mir zusammenarbeiten, der Fußball schon von Kind auf so einen enormen Anteil des Lebens hat. Also wenn ich heute an die Spieler denke, die im NLZ spielen, wenn die 6-7 Mal die Woche mittlerweile trainieren, natürlich ist der Fußball dann Teil meiner Identität. Also da führt gar kein Weg dran vorbei, vor allem wenn ich das nie selber hinterfrag. Mhm. Und da versuche ich auch im Coaching immer mal wieder zu sensibilisieren und sie davon ein Stück weit zu lösen, auch in die unterschiedlichen Rollen mal reinzugehen. Aber klar, wenn der Spieler mitten in seiner Karriere ist und es läuft und die Karriere ist aufstrebend und so weiter, dann ist es natürlich immer schwierig, das komplett zu trennen.
Du bietest verschiedene Formen von Zusammenarbeit an. Also zum einen bildest du mittlerweile selber auch aus zum Fußball-Mentalcoach. Dann hast du vorhin schon erwähnt die Mental Mastery. Dann hast du seit einer Weile Isabel Martella dabei, die das Future Idols Coaching macht, also für SpielerInnen und die Eltern. Und ich würde das jetzt mal als der Klassiker bezeichnen, ist The Idols Journey. Also dass du ein halbes Jahr lang in so einer 1-zu-1-Konstellation eben mit Spielerinnen oder Spielern arbeitest. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie das aussieht? Und was ich auch ganz spannend finde, wenn man dann jetzt auch wieder auf deine Rolle schaut, da gehört ja beispielsweise auch dazu, dass du für die SportlerInnen, mit denen du arbeitest, 24/7 erreichbar bist über WhatsApp. Das bedeutet aber ja sicherlich auch für dich wieder, dass du bestimmte Dinge, ich sag mal, institutionalisieren musst, um dich auch selber davor zu schützen, da nicht so rund um die Uhr in irgendwas reingezogen zu werden, sondern eben auch, ne, dir deine Inseln für dich zu schaffen. Also.
Ja, voll. Ja, ist auch, glaube ich, eine Challenge, die immer da ist irgendwie.
Genau, ich habe zwei Fragen auf einmal gestellt. Also sag doch gerne erstmal was zu dem Modul.
Genau. Willst du zu allen Modulen was Kurzes hören oder geht es dir eher so ums 1-zu-1?
Sag gerne erstmal was zu der Idols Journey vielleicht, weil das ist ja wahrscheinlich das, was für dich so auch der Startpunkt war, ne?
Genau, damit hat alles angefangen. Also für mich war klar am Anfang, auch aufgrund dessen, weil ich ja noch eben wenig Berührungspunkte dazu hatte und ehrlich gesagt auch damals, als ich angefangen habe, ja noch gar nicht wusste, funktioniert das denn überhaupt? Also ist der Markt da schon? Ist der Profifußball überhaupt schon bereit dafür, dass jemand so wie ich da jetzt kommt? So, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich fange mit dem 1-zu-1 an, das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil ich, wie gesagt, für die Person oder für die Spieler die Person sein wollte, die mir gefehlt hat. Und da war der Ansatz 1-zu-1 der logischste für mich. Mhm. Und du hattest auch gerade gesagt, das mit dem 24-7, das ist natürlich auch aus meiner Spielerperspektive entstanden, weil ich ja schon überlegt habe, okay, wenn ich jetzt offen gewesen wäre für jemanden, der mit mir arbeiten möchte oder den ich gerne dabei hätte, wie hätte ich mir das gewünscht? Und die schwierigsten Situationen waren für mich immer am Spieltag, nach dem Spiel oder am Abend vor dem Spiel. Und dann habe ich gesagt, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass ich jetzt mit einem Spieler nur Coaching-Sessions habe, ja, die dann irgendwie unter der Woche irgendwann morgens, Dienstagmorgens sind oder so, sondern der Spieler muss die Möglichkeit haben, sich melden zu können. Mhm. Egal wann, egal, weil es kann immer irgendwie was passieren. Es kann ein Gespräch mit einem Trainer sein, es kann ein Training sein, wo absolut scheiße war und wo ich nur Kritik bekommen habe, wo ich nur angemotzt wurde von meinen Mitspielern und so weiter. Das heißt, das wollte ich einfach gewährleisten, dass der Spieler auch nicht überlegen muss, auch deswegen arbeiten wir im Paket, also dass der Spieler einen Preis bezahlt und da ist alles dabei, weil der Spieler soll nicht überlegen müssen, ja, wenn ich jetzt anrufe oder wenn ich jetzt da noch eine Nachricht, dann kostet es wieder so. Und nee, der Spieler muss das Gefühl haben, okay, wenn ich will, dann kann ich. Und wir haben trotzdem natürlich in dem Zeitraum, in dem wir arbeiten, immer regelmäßig Termine. Also alle 2 Wochen circa machen wir einen Termin, wo wir dann aktuelle Themen besprechen, aber schon auch Themen, die wir im Vorfeld schon besprochen haben. Also jeder Spieler weiß schon ungefähr, erzählt mir natürlich ganz viel, so was in der Vergangenheit passiert ist, wie die aktuelle Situation ist und so weiter. Also wir versuchen schon am Anfang direkt Themenbereiche festzulegen, um zu schauen, okay, wenn jetzt nichts Akutes kommt, dann arbeiten wir genau an den Themen, dass wir ein Fundament bauen. Wenn akute Themen da sind, ja, im Fußball kann es ja immer sehr schnell gehen, dann kümmern wir uns natürlich genau darum, was gerade aktuell Thema ist. Mhm. Aber im Normalfall ist es schon so, dass der Spieler sich dann zwischen den Coachings dann eigentlich mit den aktuellen Themen melden soll, ja, also schreiben soll, reflektieren soll, ist natürlich auch viel für Reflexion, dass er mir eine Sprachnachricht mal schickt unter der Woche, wie das Training war, was hat ihn beschäftigt, welche Gedanken hatte er. Das dient natürlich auch dazu, dass der Spieler ein gewisses Bewusstsein für seine Gedanken entwickelt und Dinge erkennt. ja, also den Gedanken erkennt, was bringt ihn raus im Training, was triggert ihn vielleicht, ja, was ist, wenn er einen Fehler macht, was passiert dann, wie hängt er sich an dem Fehler auf und so weiter. Ja, und so ist es entstanden und auch die 6 Monate, der Zeitraum, der hat sich auch einfach in den letzten Jahren so rauskristallisiert. Ich habe mal mit 6 Wochen angefangen, ich habe mit 3 Monaten dann weitergemacht. Aber irgendwann ist mir klar geworden, dass 6 Monate so der Zeitraum ist, wo du eigentlich ein sehr gutes Ergebnis schon erzielen kannst, je nach Ausgangssituation des Spielers. Und ja, habe dann einfach auch gesagt, ich will den Spielern gar nicht so viel Möglichkeiten offen lassen, weil ich ja letztendlich auch irgendwo der Experte bin, der dann sagen kann, okay, das ist einfach so meine Erfahrung. Weil irgendwann, als ich die 3 Monate hatte, wirklich, ich sag mal, 95% der Spieler, die 3 Monate gearbeitet haben, verlängert haben. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, wenn die eh verlängern, so, dann macht es einfach nur Sinn, direkt auf 6 Monate zu gehen, weil dann kannst du das Coaching ganz anders ausrichten.
Ja.
Genau, und so ist es, hat sich das entwickelt. Und natürlich gibt es Spieler, die jetzt seit 4 Jahren mit mir arbeiten. Aber da verändert sich dann auch die Konstellation oder die Rahmenbedingungen.
Ja, genau, das wäre nämlich jetzt auch noch eine Anschlussfrage gewesen. Also das heißt, das halbe Jahr ist quasi so ein bisschen, kann man zurückgehen zu dem, was du vorhin gesagt hast, vielleicht, wo man so ein Fundament baut und danach ist es dann so individueller nochmal gestaltet, wie man zusammen weitermacht.
Genau, also es ist dann so, dass man, je nachdem, wie dann die Zusammenarbeit funktioniert hat in dem halben Jahr, wir machen dann immer so ein Reflexionsgespräch, so ein Feedbackgespräch. Ich frage das meistens dann schon 1-2 Coachings vorher ab, dass ich einfach die letzten Coachings auch gut planen kann, dass man, wenn es der Spieler nicht überlegt zu verlängern, dass man dann auch schon gucken kann, okay, was macht man, dass man es abschließt quasi so ein Stück weit. Wenn ich jetzt aber schon weiß, okay, der Spieler verlängert sowieso, dann kann ich natürlich im Coaching auch nochmal andere Sachen anstoßen. Und da ist dann so, entweder verlängern die dann direkt ein Jahr oder ein halbes Jahr und wenn die Zusammenarbeit wirklich intensiv war und der Spieler sich regelmäßig meldet oder die Spielerin, dass man dann auch in der Frequenz der Coaching-Sessions auch ein bisschen anders arbeiten kann. Also dass man dann zum Beispiel sagen kann, okay, man braucht jetzt irgendwie nicht mehr alle 2 Wochen, sondern man kann einmal im Monat einen Termin machen, weil der Spieler, die Spielerin sich eh immer wieder meldet und man eh immer wieder im Austausch ist, dann funktioniert es auch ganz gut.
Was mich mal noch interessieren würde, es gibt ja schon, ich sag mal, sowas wie so Glaubenssätze, die man sich in so einer Arbeit dann auch überlegt, aus der Überzeugung heraus, dass sie eben den SportlerInnen in bestimmten Situationen helfen. Ich könnte mir aber vorstellen, es gibt Situationen, in denen man damit gerade die jungen Menschen irgendwie nicht mehr erreicht, weil es einfach eine Situation ist, in der die Offenheit dafür nicht da ist, weil der Frust groß ist, weil man einfach die Schuhe gegen die Kabinenwand donnern will und jetzt nicht auch noch irgendwie quasi einen klugen Rat irgendwie bekommen. Wie geht man denn in so einer Situation mit den jungen SportlerInnen um, wenn man so merkt, die haben jetzt einfach gerade den Kanal so dicht, dass was normalerweise funktioniert, das hilft in der Situation einfach nicht mehr?
Also ich lasse sie das einfach ausleben tatsächlich. Weil es ja, also mentale Stärke heißt ja nicht, dass mir alles egal ist, sondern mentale Stärke heißt ja, dass ich trotz der Rahmenbedingungen, die da sind, meine Leistung bringen kann, ja, und die Situation, die gerade da ist, für mich bewerte. Das heißt aber nicht, dass wenn der Trainer mich nicht aufstellt oder ich ein schlechtes Spiel gemacht habe oder so, dass ich nicht genervt sein darf oder dass ich mich nicht aufregen darf, sondern natürlich ist es wichtig, die Emotion, die da ist, zuzulassen und sich und die auszuleben. Das ist auch die erste Frage, die ich stelle. Also wenn jetzt ein Spieler jetzt zu mir oder eine Spielerin mich anruft nach dem Spiel und frustriert ist, genervt ist wegen irgendwas und vielleicht auch ein schlechtes Spiel gemacht hat oder Tränen fließen vielleicht, ja, und die Spielerin, der Spieler will Tipps von mir, wie sie jetzt besser mit der Situation umgeht, dann ist die erste Frage, die ich stelle, ja, wie würde denn dein optimaler Umgang mit der Situation aussehen? Weil wenn die Spielerin oder der Spieler sagt, hey, es ist für mich völlig okay, jetzt mich so zu fühlen, was ist falsch daran? Mhm. Wichtig ist, eben so schnell wie möglich wieder zu mir zu finden. Aber das darf ruhig mal 24 Stunden da sein. Ja, also meistens ist es dann auch 24 Stunden da. Wichtig ist dann, wenn die Emotion dann abgeklungen ist, wenn man dann so ein bisschen sachlicher ist, wenn man ein bisschen anders auf die Situation schauen kann, dass man dann mit den Gedanken, die eben da sind, arbeitet. Also ich habe das ja gerade eben schon gesagt, dann die Situation schaut, dass man sie versucht, für sich zu bewerten. Also es gibt ja meistens zwei Seiten, die man sehen kann. Und auch, dass ich so schnell wie möglich wieder zu mir finde. Ja, vieles im Fußball hat mit äußeren Faktoren zu tun, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, gerade Trainerentscheidungen zum Beispiel, also ganz, ganz großes Thema immer wieder, dass ich wirklich bei mir bleibe und mich unabhängiger mache von den Sachen, die um mich herum passieren, und mein Gefühl vor allem unabhängiger macht von den Dingen, die um mich herum passieren. Gelingt natürlich nicht immer, das ist völlig klar, weil du eben im Fußball, im Mannschaftssport allgemein einfach mehr Nachfrage hast als Angebot. Das heißt, du hast einen größeren Kader, als tatsächlich dann am Ende auf dem Feld stehen können. Bedeutet, es ist eine Person da, also meistens eine Person da, die subjektiv darüber entscheidet, ob du spielen darfst oder nicht, ob du antreten darfst oder nicht. Das ist im Einzelsport ja ein bisschen anders. Ja, das heißt, aber trotzdem, dass du vom Mindset oder als Spieler, Spielerin dich eigentlich, was so Umgang mit Fehlern, Umgang mit der Situation, eigentlich so handeln darf wie ein Einzelsportler. Eigentlich sind wir alle Einzelsportler in einem Teamsport, ja, weil du eben die Dinge um dich herum nicht beeinflussen kannst. Mhm.
Ja, sehr wahr. Du hast mit über 300 SportlerInnen gearbeitet, seitdem du angefangen hast. Was mich mal noch interessieren würde, jetzt vielleicht abgesehen von so offensichtlicheren Erfolgsstorys, wenn man das so nennen möchte, was sind denn so kleine Momente, die total bei dir bleiben, wo du auch für dich so merkst, dass es war genau die richtige Entscheidung, das zu machen?
Ja, also gibt mehrere, glaube ich. Also wenn du natürlich ganz nah, es hängt viel, glaube ich, auch von dem Erfolg des Spielers, der Spielerin ab und auch das, was du natürlich so als Feedback bekommst von den Spielern und Spielerinnen. Ja, es sind dann auch so Momente, ich weiß noch, ich saß mit Tränen auf dem Sofa vor ein paar Wochen, als ich einen Spieler, jetzt, mit dem ich jetzt schon auch 2 Jahre arbeite, der ein bisschen älter ist auch, der ja, bei dem lange unklar war, wie geht die Karriere weiter, der keinen Verein gefunden hat, wo es schwierig war, einen Verein zu finden, viele Ligen schon zu waren auf der Position. Und ja, ich dann auch, ich sag mal, über das Coaching hinaus versucht habe, ihn so zu unterstützen und mein Netzwerk zu nutzen und zu gucken, okay, was kann man vielleicht noch machen, wo kann man hier noch was machen, weil ich einfach gemerkt habe, ihm geht's einfach mit der Situation wirklich nicht gut. Und da ist auch, du hast auch als Coach dann irgendwann das Gefühl, okay, du willst irgendwie mehr machen, du bist irgendwie gerade nur Gesprächspartner und klar, tut dem Spieler das gut, aber du hast irgendwie das Gefühl, okay, ich das kann ich irgendwie nicht so lassen, so das kann nicht sein, ich gehe aus dem Coaching raus und dann ist das für mich abgehakt, nee, das geht nicht. Und dann habe ich versucht über Netzwerk und so weiter, auch mit dem Berater und da und letztendlich ist dann durch einen Kontakt dann was zustande gekommen und ist dann zum Probetraining gefahren, hat dann dort direkt quasi fast schon unterschrieben, war für ihn eine coole Situation, war für ihn der perfekte Match und ich weiß noch, als er mich angerufen hat nach dem Probetraining und dann eigentlich fast schon klar war, dass er den Vertrag unterschreiben wird. ja, ich werde schon wieder ein bisschen emotional. Es ist schon, dass man dann auflegt und einem dann irgendwie die Tränen kommen, weil man dann einfach monatelang, es ging wirklich 2, 3, 4 Monate, weil ja schon klar war, der Vertrag läuft aus, wo man dann schon da sitzt und denkt, okay, es hat sich irgendwie jetzt gelohnt, da emotional, aber auch so die Energie reinzustecken, dass da was Gutes bei rumkommt. Natürlich weiß man nicht, wie sich's entwickelt, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach eine gute Lösung. Und sowas zum Beispiel, oder wenn dann eine Spielerin, mit der man dann arbeitet. Jetzt letztens sind meine Frau und ich dann nach Lyon gefahren, haben eine Spielerin besucht und ja, die dann einfach anbietet, dass man bei ihr übernachten kann und das Wochenende bei ihr verbringen kann und so. Das sind dann die Momente, wo ich sag, das ist einfach schön, so dass dann Freundschaften entstehen, dass man eine gewisse Verbindung zu den Personen aufbaut und es auch wertgeschätzt wird und was zurückkommt. Mhm.
Ja, sehr schön. Eine ganz andere Frage noch. Du bist Mitglied bei Common Goal. Wie ist die Entscheidung denn gefallen?
Auch wieder durch Umwege tatsächlich, weil ich Common Goal relativ früh schon erfahren durch Spieler, habe ich das gesehen und mir war nie klar, dass ich auch ein Teil dessen sein kann. Also ich dachte, das ist halt für Spieler und für hochklassige Spieler, die ein hohes Gehalt haben. Ja, und ich wusste nicht, okay, mir war nicht klar, dass ich ein Teil davon sein könnte, ja, mit dem und kleinen Unternehmen, was wir damals waren. Und dann habe ich von dem ehemaligen Trainer von mir, der auch viele Startups mittlerweile gegründet hat, habe ich erfahren, okay, die sind auch jetzt, sind bei Common Goal eingestiegen. Und dann habe ich das gesehen, habe gedacht, okay, cool, schreib den mal an. Weil als wir auf Weltreise waren, mit meiner Familie, waren wir in Mexiko, auf Bali und so weiter. Und da habe ich immer die runtergekommenen Fußballplätze gesehen. Damals ist so der Gedanke auch entstanden, ja, da ein bisschen was in die Richtung zu machen. Ich war dann auch in Kenia mal, habe dann da Fußballschuhe gesammelt, Trikots gesammelt, habe dann so einer Fußballmannschaft in Kenia so Sachen vorbeigebracht, habe dann dort zwei Trainings mitgemacht mit denen auf einem Platz, den man sich hier in Deutschland wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Und da habe ich dann so Berührungspunkte dazu gehabt und mir war schon wichtig oder damals auch schon klar, dass ich in dem Bereich auf jeden Fall was machen möchte. Und deswegen war Common Goal, als wir dann mit Victor von Common Goal in Kontakt gekommen sind und uns da direkt super gut verstanden haben, war uns klar, wir wollen da mit einsteigen und da was machen. Und mittlerweile, ich glaube, 3 Jahre sind wir da jetzt mittlerweile dabei und unterstützen da hauptsächlich Kickfair, die ganz coole Projekte machen in Schulen, in Schulen, in Brennpunkten, die über Street-Soccer-Konzepte auch soziale Kompetenzen den Kindern beibringen und da für Zusammenhalt sorgen und den Kindern einfach andere Werte mitgeben. Was ein mega cooles Konzept ist. Also der das nicht kennt oder wer das nicht kennt, unbedingt mal angucken. Die machen echt coole Sachen und es ist ein richtig, richtig geiles Konzept, auch für Fußballmannschaften tatsächlich, was man nutzen kann.
Und ich glaube tatsächlich, genau wie du es von dir selbst beschrieben hast, dass viele Leute gar nicht wissen, dass Common Goal eben nicht nur ProfisportlerInnen oder Teams und TrainerInnen offen steht.
Deswegen also ich glaube, da ist jeder Beitrag ist da wertvoll. Und es ist wirklich ein sehr, sehr geiles Konzept, ja, mit diesen 1%, die man dann quasi abtritt und gibt. Und da entstehen auch super viele Sachen. Also es ist nicht nur das Geld, sondern meine Frau und ich waren dann auch zweimal bei Kickfair. Wir waren bei dem Street Soccer Festival von Kickfair in Stuttgart. Also es ist dann wirklich auch richtig cool, was für Kontakte da entstehen. Und man hat da auch alle Freiheiten, die sind für alles offen, wenn man irgendwie helfen möchte, was nicht irgendwie monetär ist, können richtig coole Sachen entstehen.
Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal zitiert von deiner Homepage. Du hast da stehen, manchmal dürfen sich Träume und Ziele auch ändern. Ist das die Essenz, dass also, wenn ein Traum sich vielleicht nicht so erfüllt, das nicht bedeutet, dass das Träumen vorbei ist, sondern dass ein neuer Traum erwachsen kann?
Absolut. Also auf jeden Fall. Weil wenn der eine Traum vorbei ist, das Leben geht ja irgendwo weiter. Also es entstehen neue Entscheidungen, die man trifft. Es geht in eine andere Richtung. Wenn wir dann dazu gezwungen werden, wie gesagt, treffen wir Entscheidungen und neue Träume können entstehen. Ja, manchmal muss man ein bisschen suchen. Also ich musste auch suchen. Aber da kann auf jeden Fall wieder was Neues draus entstehen.
Sehr schön, lieber Sven. Ich danke dir für deine Zeit und für deine Einblicke. Das war super spannend. Ich verlinke natürlich alles Weiterführende in den Shownotes, auch noch Podcasts, in denen deine Kollegin zu Gast ist und eure Podcasts, The Inner Player und The Captain, die Stimme auf dem Platz, können sich alle auch noch gerne weiter damit beschäftigen. Für unser Gespräch hier und heute meinen ganz herzlichen Dank an dich.
Sehr gerne. Danke, dass dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Und euch, liebe HörerInnen, gilt natürlich auch wie immer mein Dank. Ihr kennt die Formulierung wahrscheinlich schon, aber sie trifft es einfach so gut für die sehr liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Ihr könnt euch wie immer melden, wenn ihr Feedback habt, Fragen oder Wünsche. wortpiratin@marapfeiffer.de. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.